Grüß Gott und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe des Katechismus, sagt Ihnen Doris Frei. Schön, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Am Mittwoch widmen wir uns immer dem Glaubensbekenntnis und den einzelnen Glaubenssätzen, die wir im Glaubensbekenntnis jeden Sonntag in der Heiligen Messe bekennen. Wir fragen uns, warum bekennen wir eigentlich zum Beispiel, so wie wir es jetzt machen, uns zur Schöpfung, zu Gott als dem Schöpfer aller Dinge, aller geschaffenen Dinge im Himmel und auf Erden. Bei diesen Betrachtungen hilft uns jeweils am Mittwoch Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide. Grüß Gott, Herr Pfarrer Fuchs.
Grüß Gott.
Herr Pfarrer Fuchs, wir beschäftigen uns, wie gesagt, schon mehrere Sendungen lang mit der Schöpfung. Weshalb ist denn die Katechese über die Schöpfung so wichtig?
Ja, die ist so wichtig, weil es hier eben nicht nur einfach darum geht, ob Gott etwas geschaffen hat oder was er genau geschaffen hat oder wie er es genau geschaffen hat, sondern es geht da auch um unsere tiefsten Ursprünge oder die tiefsten Fragen des Menschen. Woher kommen wir eigentlich? Wohin gehen wir eigentlich? Was ist das Ziel der ganzen Schöpfung? Und die sind eben so grundlegend, so wichtig auch für unser konkretes Leben, dann eigentlich für unser Lebensziel auch, dass eben das am Anfang steht des Glaubensbekenntnisses und auch deshalb sehr ausführlich eigentlich dargelegt wird.
Wir sind letztes Mal im Kapitel 2 dann stehen geblieben, auf der Seite 107. In diesem Kapitel 2 geht es um die Schöpfung als Werk der heiligsten Dreifaltigkeit. Wir haben dann schon den Punkt 290 gemeinsam gelesen und Sie haben uns diesen auch ausgelegt. Können Sie uns nochmals kurz wiederholen, worum es da ging, damit wir den Anschluss für die heutige Sendung dann haben?
Ja, es wird eigentlich im Punkt auch schon selber ein bisschen erklärt. Es ging da um drei Dinge, dass Gott im Anfang schuf, das heißt, dass er eben ewig ist, außerhalb von Raum und Zeit, dass er alles erschaffen hat, und zwar alleine, ohne fremde Hilfe, und dass er eben alles erschaffen hat. Das heißt, er schuf Himmel und Erde. Das heißt, all das, was wir nicht mit unseren leiblichen Augen sehen, die unsichtbare Wirklichkeit und die Erde, die sichtbaren Dinge. Und in diesem Abschnitt, das werden wir bald merken, geht es vor allem darum, dass die Schöpfung das Werk der ganzen heiligsten Dreifaltigkeit ist. Also nicht nur, dass der Vater alleine da am Werk ist, sondern weil es ein dreieiniger Gott ist. Deshalb ist auch der Sohn und der Heilige Geist bei diesem Schöpfungswerk dabei.
An diesem Punkt sind wir dann stehen geblieben und da starten wir nun heute. Liebe Zuhörer, es ist der Punkt 291. Sie finden ihn im Katechismus, wenn Sie mitlesen möchten, auf der Seite 107. In diesem Punkt 291 heißt es: Im Anfang war das Wort und das Wort war Gott. Alles ist durch das Wort geworden und ohne das Wort wurde nichts, was geworden ist. Das Neue Testament offenbart, dass Gott alles durch das ewige Wort, seinen geliebten Sohn, erschaffen hat. In ihm wurde alles erschaffen, im Himmel und auf Erden. Alles ist durch ihn und auf ihn hin geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand, so heißt es im Kolosserbrief. Der Glaube der Kirche bezeugt auch das Schöpferwirken des Heiligen Geistes. Dieser ist der, der lebendig macht, der Schöpfergeist, der Quell alles Guten.
In diesem Punkt geht es vor allem darum, wie den Gott konkret erschafft, eben wie er alles geschaffen hat. Und hier wird gezeigt, dass er durch den Sohn, eben durch sein Wort, durch das ewige Wort Gottes, das Jesus ist, schafft und durch den Heiligen Geist. Es sind gleichsam die Hände Gottes in der Schöpfung, wie wir auch beim nächsten Punkt sehen werden, wie der heilige Irenäus sagt. Also die Schöpfung, das möchte dieser Punkt vor allem betonen, ist das Werk der gesamten Dreifaltigkeit. Sicher, wir schreiben im Normalfall die Schöpfung vor allem dem Vater zu, dann die Erlösung dem Sohn und die Heiligung, die Vollendung dem Heiligen Geist. Das ist auch richtig so, aber es ist eben auch wichtig, dass man sieht, bei der Schöpfung wie auch bei der Neuschöpfung, das heißt bei der Erlösung und auch bei der Vollendung unserer Heiligkeit, bei der Vollkommenheit der Liebe, zu der wir berufen sind, wirken immer alle drei Personen mit. Je nachdem, eine mehr oder steht eine im Vordergrund, denn zum Beispiel bei der Erlösung ist klar, nur die zweite göttliche Person, nur Jesus, ist Mensch geworden. Aber er ist Mensch geworden, weil der Vater es wollte, und er ist Mensch geworden durch den Heiligen Geist. Das heißt, eben immer ist die gesamte Dreifaltigkeit da, die wirkt und die unser Heil wirken möchte. Auch könnte man hier sagen, bei der Schöpfung, der Vater rief alles ins Dasein, er rief das durch sein Wort ins Dasein, und der Heilige Geist hat nachher den Lebensatem eingegeben, eingehaucht. So ist es auch bei uns persönlich. Auch wir wurden vom Vater ins Dasein gerufen, weil der himmlische Vater es wollte, sind wir hier auf Erden, sicher auch durch das Mitwirken unserer Eltern. Und er hat auch uns durch sein Wort berufen zur Heiligkeit, berufen, ihm anzugehören. Und der Heilige Geist macht auch uns zu lebendigen Gliedern seiner Kirche. Der Heilige Geist, ohne den eben nichts leben würde. Der heilige Pfarrer von Ars sagt einmal zu seinen Gläubigen, um dieses Wirken des Heiligen Geistes zu versinnbildern und zu zeigen, wie nötig das der Heilige Geist ist, damit wir lebendige Glieder der Kirche werden. Er sagt, nehmt in eine Hand einen Stein und in die andere Hand einen Schwamm, der durchtränkt ist, mit Wasser. Und dann drückt einmal beide aus, fest zusammen. Dann werdet ihr sehen, aus dem Stein kommt kaum Wasser. Aus dem Schwamm jedoch sehr viel Wasser. Und so sagt er, wenn eine Seele nicht im Heiligen Geist lebt und wirkt, dann ist sie eben wie ein Stein, dann bringt sie wenig Frucht, dann ist alles wie tot, wie abgestorben. Hingegen, wenn sie mit dem Heiligen Geist zusammenwirkt, im Heiligen Geist wirkt, dann bringt sie viele Frucht hervor. Das zeigt auch, eben die Neuschöpfung, die Heiligung, zu der wir berufen sind, geschieht eben auch in der gesamten Dreifaltigkeit. Und wir dürfen mit der gesamten Dreifaltigkeit zusammenwirken, um so Gott immer ähnlicher zu werden.
Die unzertrennliche Einheit des Schöpferwirkens des Sohnes und des Geistes mit dem des Vaters wird im Alten Testament angedeutet, im Neuen Bund geoffenbart, in der Glaubensregel der Kirche schließlich klar ausgesprochen. Nur einer ist Gott und Schöpfer. Er ist der Vater, er ist Gott, er der Schöpfer, der Urheber, der Bildner, der durch sich selbst, das heißt durch sein Wort und seine Weisheit, alles gemacht hat. So drückt es der heilige Irenäus aus. Durch den Sohn und den Geist, die gleichsam seine Hände sind. Die Schöpfung ist das gemeinsame Werk der heiligsten Dreifaltigkeit.
Hier wird nochmals eigentlich betont, dieses Werk, dieses gemeinsame Werk der heiligsten Dreifaltigkeit, die Schöpfung ist. Und es wird auch darauf eingegangen, wie uns das kundgetan wurde. Einerseits wurde es im Alten Testament angedeutet. Es ist angedeutet, wenn es beim Schöpfungsbericht in dem ersten Kapitel der Heiligen Schrift, im ersten Kapitel des Buches Genesis, heißt, Gott sprach und so geschah es. Wenn er spricht, eben dann spricht er sein Wort, dann schafft er durch sein Wort. Und der Heilige Geist ist auch angedeutet, wo es heißt, Gottes Geist schwebte über den Wassern. Und auch, als Gott den Menschen schuf, heißt es, Gott blies Lebensatem in den Menschen und er wurde ein lebendiges Wesen. Der Lebensatem ist eben der Geist, der uns lebendig macht auch für Christus. Das heißt, die Schöpfung ist eben, wie wir jetzt gesehen haben, ein gemeinsames Werk der ganzen Dreifaltigkeit. Man könnte sagen, der Vater schafft durch den Sohn und den Heiligen Geist. Der Vater ist der Ursprung der Schöpfung, der Sohn bewirkt dann die Schöpfung und der Heilige Geist macht die ganze Schöpfung lebendig. So wird eben klar, dass wirklich die ganze Dreifaltigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist, bei diesem Schöpfungswerk tätig sind.
Ist da auch ein Hinweis, in Genesis heißt es dann auch bei der Erschaffung des Menschen, lasst uns den Menschen machen, also lasst uns den Menschen machen, so genauer gesagt. Dieses uns, ist das auch ein Hinweis auf das Werk der Dreifaltigkeit?
Ja, sicher. Gut, das ist noch viel mehr auch ein Hinweis, eben, dass Gott nicht nur eine Person ist, sondern eben dreifaltig ist oder dass es mehrere sein müssen. Hier geht es ja dann vor allem auch, oder die Beispiele, die ich gebracht habe, darum zu sehen, eben, dass der Sohn oder das Wort, dass Gott durch das Wort erschafft und dass der Heilige Geist eben auch schon am Wirken ist. Also es ist noch ein bisschen genauer, das spezifischer ausgedrückt. Sicher eben, lasst uns Menschen machen, das sieht man auch eben, es ist nicht nur einfach eine Person, die da wirkt und spricht und tätig ist, sondern sind mindestens zwei oder mehrere Personen da.
Ja. In diesem Punkt 292 wird auch verwiesen auf den Psalm 33, 6 unten, und dort heißt es, dass durch das Wort des Herrn wurden die Himmel geschaffen, ihr ganzes Heer durch den Hauch seines Mundes. Ist es zu kurz gefasst oder darf man das jetzt einfach sagen, das Wort des Herrn, damit ist der Sohn gemeint und der Hauch ist der Geist?
Ja, man kann das sicher so sehen. Also es ist eben sicher auch eine Andeutung darauf. Man müsste jetzt bei den Kirchenvätern schauen, vielleicht auch beim heiligen Augustinus, der sehr viel die Psalmen kommentiert hat, ob er auch zu dieser Stelle etwas gesagt hat und das so gedeutet hat. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen. Oder ein anderer Kirchenvater, oder auch wenn es kein Kirchenvater gesagt hat, mindestens wir dürfen das schon auch im Hinblick darauf sehen. Mhm. Die Psalmen dürfen ja immer auch im Hinblick auf Christus gelesen werden, auch im Hinblick auf das eigene Leben. Und so werden die Psalmen auch eigentlich spannend, wenn man sie einerseits so liest, wie sie damals geschrieben wurden, mit der Bedeutung in der damaligen Zeit, aber auch mit der Bedeutung vor allem auf Christus hin und auch in der Bedeutung auf das eigene Leben. Dann wird es, also es hat jetzt zwar mit dem Thema vielleicht nicht mehr so viel zu tun, aber dennoch, wenn wir auch gerade mit Radio Horeb jeweils das liturgische Gebet der Kirche, die Lauders und Vesper und so weiter beten, eben diese Psalmen beten, darf man diese drei Dimensionen ja auch ein bisschen so im Hinterkopf halten, dann werden die Psalmen noch einmal viel spannender, als sie schon in sich sind, und nochmals viel schöner, dieses Gebet.
Gut, dann geht es weiter mit dem Punkt 3. Die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen. Liebe Zuhörer, wir sind im Katechismus auf der Seite 108 und kommen zum Punkt 293. Die Schrift und die Überlieferung lehren und preisen stets die Grundwahrheit. Die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen. Wie der heilige Bonaventura erklärt, hat Gott alles erschaffen, nicht um seine Herrlichkeit zu mehren, sondern um seine Herrlichkeit zu bekunden und mitzuteilen. Gott hat nämlich keinen anderen Grund zum Erschaffen als seine Liebe und Güte. Thomas von Aquin sagt, die Geschöpfe gingen aus der mit dem Schlüssel der Liebe geöffneten Hand Gottes hervor. Und das Erste Vatikanische Konzil erklärt, dieser alleinige, wahre Gott hat in seiner Güte und allmächtigen Kraft, nicht um seine Seligkeit zu vermehren, noch um Vollkommenheit zu erwerben, sondern um seine Vollkommenheit zu offenbaren, durch die Güter, die er den Geschöpfen gewährt, aus völlig freiem Entschluss, von Anfang der Zeit an, aus nichts zugleich beide Schöpfungen geschaffen, die geistige und die körperliche.
Hier in diesem Punkt geht es darum, wozu oder warum hat Gott eigentlich die Welt geschaffen? Und die Heilige Schrift und der Katechismus geben uns zur Antwort, dass Gott die Welt zu seiner Ehre erschaffen hat. Das kann falsch verstanden werden, falsch in diesem Sinn, dass man denkt, eben er hat das nur gemacht, dass wir ihn dann preisen müssen, dass wir ihm dafür danken müssen, dass wir so seine Ehre, sein Lobpreis, seine Herrlichkeit vermehren müssen. Aber das sagt eben schon der heilige Bonaventura ganz klar, nicht um seine Herrlichkeit zu mehren, also nicht, dass sie größer wird, weil sie in sich vollkommen ist, eigentlich nicht in sich nicht größer werden kann, weil sie schon zur Vollendung gelangt ist, sondern damit er uns seine Herrlichkeit bekundet und mitteilt. Also Gott hat es nicht nötig, dass er gepriesen wird, dass er gelobt wird, sondern er wollte seine Güte, seine Liebe, seine Weisheit zeigen, uns daran teilnehmen lassen, damit wir ihn preisen dürfen. Es gibt eine sehr schöne Präfation, also das Gebet vor dem Sanctus, vor dem Heilig, für den Wochentagen, wo es heißt, du bedarfst nicht unseres Lobes. Es ist ein Geschenk deiner Gnade, dass wir dir danken. Unser Lobpreis kann deine Größe nicht mehren, doch uns bringt er Segen und Heil. Also man könnte ein bisschen, vielleicht ein bisschen plump sagen, Gott bringt unser Lob eigentlich nichts, aber uns bringt es etwas. Denn eben Gott ist in sich unendlich glücklich, die unendliche, die absolute Vollkommenheit. Und wenn er absolut vollkommen ist, dann kann man nichts in sich noch dazu fügen. Er ist in sich unendlich glücklich. Höchstens die äußere Ehre Gottes, dass wir ihn loben und preisen, das kann noch hinzugefügt werden. Aber in sich eben hat er unser Lob nicht nötig, aber wir haben ihn nötig. Wir haben seinen Segen, seine Liebe, seine Güte nötig. Und wenn die Welt eben so zu seiner Ehre geschaffen ist, dann ist das auch eigentlich aus Güte Gottes, aus seiner Liebe, dass er uns teilhaben lassen möchte an seiner Güte, dass wir ihn so preisen dürfen, dass wir auch glücklich werden dürfen, wie er in sich unendlich glücklich ist.
Gottes Ehre ist es, dass sich seine Güte zeigt und mitteilt. Dazu ist die Welt geschaffen. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden, durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. So drückt es der Apostel Paulus im Brief an die Epheser aus. Denn Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch, das Leben des Menschen aber ist die Anschauung Gottes. Wenn ja schon die Offenbarung Gottes durch die Schöpfung allen, die auf Erden leben, das Leben verleiht, wie viel mehr muss dann die Kundgabe des Vaters durch das Wort denen, die Gott schauen, Leben verleihen? Das letzte Ziel der Schöpfung ist es, dass Gott, der Schöpfer von allem, endlich alles in allem sein wird, indem er zugleich seine Herrlichkeit und unsere Seligkeit bewirkt.
Hier geht es darum, was das eigentlich bedeutet, wenn wir sagen, die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen. Und der Katechismus erklärt uns, dass Gott Liebe ist, dass Gott alles aus Liebe geschaffen hat, alles aus Liebe neu geschaffen hat, das heißt uns erlöst hat, dass wir seine Kinder sind, dass wir berufen sind, auf ewig bei ihm zu sein, auf ewig ihn zu schauen. Das heißt, dass er seine Güte zeigt und sie auch mitteilt. Und das bedeutet für uns, dass er uns Anteil geben möchte an seinem Leben, an seiner Glückseligkeit. So wird eben die Schöpfung zur Ehre Gottes, so wird Gott gegen außen noch mehr verherrlicht. So lässt er uns teilhaben an seiner Herrlichkeit. Und dieses Gott preisen bewirkt nicht nur seine Herrlichkeit, sondern vor allem auch unsere Seligkeit. Er möchte, dass wir glücklich sind und das auf ewig, nicht nur einige Augenblicke hier auf Erden. Das ist das zeitliche Heil, das zeitliche Wohlergehen. Aber das geht nicht über alles, sondern Gott geht es vor allem um unser ewiges Heil, um unser ewiges Glück, dass wir für immer glücklich sind, ihn für immer preisen dürfen, ja für immer an seiner Herrlichkeit, eben an seiner Ehre teilhaben dürfen. Du hast uns geschaffen, damit wir dich preisen. Das heißt, dass wir durch unser Leben Gott preisen, so wie auch Jesus sagt, die Leute sollen unsere guten Werke sehen und den Vater im Himmel preisen, eben auch teilhaben an dieser Liebe und Güte Gottes, auch das ewige Ziel des ewigen Lebens erreichen. Oder wie auch der heilige Pfarrer von Ars sagt, die ganze Schöpfung preist Gott, auch die Bäume, die Vögel, die Gewächse und alle Tiere auf Erden, sie preisen ihn, die Vögel singen das Lob Gottes, die Bäume zeigen durch ihre Blüte, wie gut Gott ist, wie schön Gott ist, aber sie tun es unbewusst. Sie sind sich nicht bewusst, dass sie eigentlich das Lob Gottes künden. Nur der Mensch, so sagt er kann es bewusst tun. Aber leider tut es der Mensch, je nachdem bewusst, nicht. Oder er tut es vielleicht unbewusst, indem er die Gerechtigkeit Gottes preist. Aber der Mensch wäre berufen, freiwillig aus Liebe diese unendliche Liebe Gottes zu erwidern durch sein Leben, durch sein Beispiel, durch sein Vorbild, durch seine Worte, Gott zu preisen, Gott zu verherrlichen, Gott die Ehre zu geben, ebenso wirklich seine Herrlichkeit den Menschen zu zeigen und auch zu zeigen, wie glücklich man sein kann, wenn man wirklich auf den lieben Gott hin liebt.
In diesem Abschnitt wird auch der heilige Irenäus zitiert und da heißt es, Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch. Was zeichnet denn diesen lebendigen Menschen aus oder was macht ihn lebendig?
Sehr gut, da müssen wir natürlich auch den heiligen Irenäus fragen, aber was er genau damit gemeint hat. Aber ich denke, wenn er uns diesen Satz so geschenkt hat, es ist eben der lebendige Mensch, nicht nur einfach der das natürliche Leben hat, sondern vor allem das übernatürliche Leben, der eben aus dem Heiligen Geist lebt, mit Christus vereint lebt, der Mensch, der wirklich das Leben Gottes hat und das Leben Gottes in Fülle hat. Oder wenn wir auch ganz konkret auf die Kirche schauen, auf die Glieder der Kirche, die wirklich die Herrlichkeit Gottes sind, der Ruhm Gottes sind, da sind das die Heiligen. Und die Heiligen haben ja aus dieser Fülle Gottes gelebt, haben wirklich das Wort Gottes, Jesus, betrachtet, haben ihr Leben nach dem Wort Gottes jeden Tag immer mehr umgestaltet, wenn wir nur an den heiligen Don Bosco, den wir heute feiern, denken, wie sehr er Jesus ganz ähnlich werden wollte. Er, der sagte, gib mir Seelen, alles andere nimm mir weg. Er ist wirklich zu einem Vater für diese Jugendlichen geworden. Er hat so eben wirklich Gott verherrlicht durch sein Leben. Er hat gemacht, dass viele, viele Tausende von jungen Menschen wieder neu Gott erkannt haben, Gott gepriesen haben, auch durch ihr Leben, durch ihr Beispiel. Das heißt eben, das für uns bedeutet das, dass auch wir lebendige Glieder der Kirche sein sollen, eben lebendige Menschen, Menschen, die aus dem Geist Gottes, der Geist Gottes ist der Lebendigmacher, der Leben schenkt, leben sollen, dass wir das Wort Gottes betrachten jeden Tag, dass wir die Sakramente möglichst gut empfangen, mit Hingabe, mit Liebe, dass wir so immer mehr durchdrängt werden vom Leben Gottes, immer mehr nur schon unser Leben, unser Vorbild, unser Dasein, die Größe Gottes preist und die Menschen sehen, wenn sie uns nur schon sehen, das wäre das Schönste, ach, das ist ein Christ, so lebt ein Christ in dieser Freude, in diesem Frieden und so fasziniert sind, dass sie auch Christen werden möchten, dass sie auch so leben möchten wie wir. So wie der heilige Paulus gesagt hat, nehmt mich als Vorbild. Eben am schönsten wäre, wenn auch wir das sagen könnten zu den anderen, bitte, wenn ihr gute Christen sein möchtet, nehmt mich zum Vorbild und dann ist alles gut. Das wäre sicher, eben dann wäre dieser Satz, denke ich, wirklich erfüllt, denn Gottes Ruhm ist der lebendige Mensch.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb. Wir sind mitten in der Katechismus-Sendung. Heute zum Thema die Schöpfung als Werk der heiligsten Dreifaltigkeit. Die Welt ist zur Ehre Gottes geschaffen. Unser Gast heute ist Pfarrer Andreas Fuchs aus Lenzerheide. Wir haben bereits einen ersten Zuhörer in der Leitung. Grüß Gott.
Grüß Gott, hier ist Toni Rückesell-Grub. Vielen Dank, Herr Pfarrer.
Ja, danke.
Vielen Dank, verehrtes Team. Die Heiligkeit der Schöpfung, die Heiligung im uns selber ist doch auch immer eine Gratwanderung in manchen Lebensbereichen zwischen dem, was unsere Heilige Kirche einerseits sagt, doch aber in manchen, was Menschen dann doch auch tief betrifft, eine Sache des Gewissens. Der innere Weg, dieses Ringen um das, was richtig ist für den Einzelnen, der Weg ist ja bei jedem Menschen ein anderer zum lieben Gott hin. Und wie kann, was die Heiligkeit der Schöpfung, dass man die nicht verunstaltet, dass man ein Tempel Gottes, wenn es den Menschen selber betrifft, wir haben doch in unserer Natur viel, viel Egoismus und Hinfälligkeit und auch doch etwas, wo wir meinen, da ist die Glückseligkeit, sagen wir jetzt im Bereich des partnerschaftlichen Lebens, der Ehe. Wie kann ein Mensch sicher sich werden, wann für ihn das Gewissen der Grabmesse ist oder wann Rom oder sagen wir die Heilige Kirche, sagen wir das, was im Katechismus festgelegt ist. Ja, vielen Dank. Ja. Ich darf auflegen und Ihnen zuhören.
Gut, danke Dank für diese Frage. Ja, Herr Pfarrer Fuchs, kann man das gegeneinander ausspielen oder wie ist das wirklich gerade im Bereich, wie es der Herr angesprochen hat?
Ja, also ich denke, er hat ein schönes Bild auch gesagt, eben hat gesagt, es ist eine Gratwanderung. Und das heißt, wir wissen selber, wenn wir einen Berg erklimmen möchten, dann gibt es eben je nachdem auch eine Gratwanderung. Das heißt, der Weg ist steil, er ist anstrengend, er ist schmal und es gibt eben je nachdem auch Schwierigkeiten. Aber wenn wir den Gipfel der Vollkommenheit, der Heiligkeit erreichen möchten, dann sind wir eben auch berufen, auf diesem schmalen Weg vorwärts zu gehen. Aber so wie wir, wenn wir eine Wanderung machen oder je nachdem eben so einen Gipfel erklimmen möchten, haben wir auch eine Normalfall, eine gute Ausrüstung dabei. Das heißt, wir nehmen, wenn wir gut ausgerüstet sein möchten, einen Kompass mit, wir nehmen Karten mit und wir schauen auch auf die Wegweiser. Das bedeutet im geistlichen Leben, die Karten, eben das Papier, so kann man sich auch merken, das ist die Heilige Schrift oder auch eben der Katechismus, so das Wort Gottes, also das, was Gott uns durch die Bibel, durch die Kirche, durch den Katechismus, durch die Lehrschreiben, durch die Enzykliken, durch die Ansprachen des Heiligen Vaters und so weiter sagt. Das sind eigentlich so die grundlegenden Papiere, könnte man auch sagen, die Karten, die uns den grundlegenden Weg weisen, die Prinzipien. Die Kirche gibt uns ja oftmals eben auch hier im Katechismus die Grundlagen, also die Prinzipien. Und dann gibt sie uns eben auch noch Wegweiser mit auf den Weg. Das sind die Gebote Gottes, die eben auch wieder, sagen wir, prinzipiell die Richtung anzeigen. Und sie gibt uns auch einen Kompass mit, einen Kompass, der das Gewissen ist. Oder der Kompass könnte verglichen werden mit dem Gewissen. Der Kompass muss ausgerichtet sein auf Norden. Wenn ein Kompass nicht mehr nach Norden zeigt, dann kann man ihn nicht mehr gebrauchen. Und so ist auch das Gewissen nicht etwas, das festlegt, wo Norden ist oder wo das Gute liegt, was gut ist, sondern lediglich feststellt. Eben der Kompass legt auch nicht fest, wo Norden ist, einfach so willkürlich von sich aus, sondern er stellt lediglich fest, wo Norden ist. Und so ist auch unser Gewissen eigentlich ein Geschenk Gottes, das uns möglich macht, zu merken, ob eine Handlung, die wir tun, gut oder nicht gut ist. Das heißt, ob sie eben auf die Gebote Gottes, auf Gott ausgerichtet ist oder anders gesagt, ob sie den Geboten Gottes entspricht oder widerspricht, ob sie eben gut oder nicht gut ist. Denn Gott legt fest, was gut ist, und er sagt es uns durch die Heilige Schrift, durch die Kirche, durch die Gebote Gottes, eben durch die Karte und den Wegweiser. Und wir haben die Aufgabe, durch unser Gewissen festzustellen, wo jetzt das Gute und das Böse ist. Sicher eben, die Kirche gibt uns die Prinzipien. Und unsere Aufgabe ist es, diese grundlegenden Prinzipien dann nachher auf unseren Einzelfall anzuwenden. Nun, je konkreter das wird, desto schwieriger wird es, auch eben desto steiler wird der Weg auch und desto gefährlicher wird es auch. Das heißt, wir können je nachdem auch Fehler begehen. Das soll uns aber nicht abhalten, den Weg zu beschreiten, sondern wir dürfen auch mutig vorangehen. Denn etwas, das ich vorhin noch vergessen habe, gibt es eben auch noch. Wenn das Gelände ziemlich steil wird, dann sind wir sehr, sehr froh, wenn wir einen guten Bergführer dabei haben. Einer, der den Weg kennt, einer, der auch die Gefahren kennt, einer, der uns vielleicht auch fest an der Hand nimmt und mit uns den Weg geht. Und das wäre im geistlichen Leben der Priester oder der geistliche Führer, der geistliche Leiter, der geistliche Vater, der uns kennt, der den Weg kennt, der die Gefahren kennt, der uns aufmerksam macht, wo wir hingehen müssen, der uns auch an der Hand nimmt, der uns sicher nicht abnimmt, dass wir den Weg selber gehen, aber der uns führt und leitet und hilft, so im geistlichen Leben zum Ziel zu gelangen. Und wenn wir nicht sicher sind, ob wir eben ob unser Kompass noch gut eingestellt ist, ob unser Gewissen in diesem Fall wirklich richtig entschieden hat, dann dürfen wir auch getrost diesen guten Bergführer fragen, bin ich auf dem richtigen Weg? Komme ich da nicht vom Weg ab? Handle ich so richtig? Und er wird uns bestimmt gerne helfen, auf diesem Weg voranzukommen. Das heißt eben, wenn wir bei dieser Gratwanderung der Heiligkeit, eben auch der die Heiligkeit der Schöpfung, der Heiligkeit der Natur, der Heiligkeit unseres menschlichen Leibes wirklich vorwärts kommen wollen, ans Ziel kommen wollen, dann ist es am besten, am sichersten, wenn wir alle Mittel, die Gott uns schenkt, gut gebrauchen, dass wir alle Mittel einsetzen, also eben die Karte, den Wegweiser, den Bergführer und den Kompass, das heißt eben die Heilige Schrift, die Weisungen der Kirche, den geistlichen Begleiter und unser Gewissen. Wenn all das gut zusammenspielt, harmonisch zusammenspielt, dann sind wir sicher auf dem Weg. Dann können wir die größtmögliche Sicherheit haben, dass wir wirklich auf dem rechten Weg sind und auch ans Ziel gelangen. Ich weiß nicht, ich hoffe, die Antwort sei so, wirklich genügend oder mindestens für die nächsten paar Schritte auch genügend beantwortet.
Ja, danke, Herr Pfarrer Fuchs. Das war doch ein sehr eindrückliches Bild, das auch vielleicht nicht nur auf diese ganz spezielle Anfrage jetzt passt, sondern überhaupt im geistlichen Leben eine große Hilfe sein kann mit diesem Kompass, den Karten, Wegweiser und Bergführer. Dankeschön.
Bitte.
Da jetzt kein weiterer Anrufer in der Leitung ist, dann machen wir weiter mit dem Punkt 4, das Mysterium der Schöpfung. Liebe Zuhörer, Sie finden diesen Punkt 4, falls Sie erst jetzt eingeschaltet haben, auf der Seite 108. Es ist dann der Punkt 295, mit dem wir weitermachen. Das Mysterium der Schöpfung. Gott erschafft in Weisheit und Liebe. Wir glauben, dass Gott die Welt nach seiner Weisheit erschaffen hat. Sie ist nicht das Ergebnis irgendeiner Notwendigkeit, eines blinden Schicksals oder des Zufalls. Wir glauben, dass sie aus dem freien Willen Gottes hervorgeht, der die Geschöpfe an seinem Sein, seiner Weisheit und Güte teilhaben lassen wollte. Denn du bist es, der die Welt erschaffen hat. Durch deinen Willen war sie und wurde sie erschaffen, so heißt es in der Offenbarung. Und in den Psalmen: Herr, wie zahlreich sind deine Werke. Mit Weisheit hast du sie alle gemacht. Der Herr ist gütig zu allen. Sein Erbarmen waltet über all seinen Werken.
In diesem Abschnitt geht es nun noch konkreter darum, wie oder warum Gott die Welt erschaffen hat. Einerseits heißt es hier, dass die Welt nicht Ergebnis irgendeiner Notwendigkeit ist. Das heißt, Gott hat nicht aus Zwang gehandelt, dass er irgendwie gezwungen gewesen wäre, die Welt zu erschaffen, sondern er hat sie freiwillig erschaffen, aus freien Stücken. Das heißt, er hat sie aus Liebe geschaffen, denn wenn er sie aus Zwang geschaffen hätte, dann wäre es eben nicht freiwillig, nicht aus Liebe, nicht aus seiner Weisheit und Güte hervorgegangen. Dann wird hier auch gesagt, dass die Welt nicht einfach das Produkt des Schicksals ist. Das heißt, dass einfach eben das unabänderlich gewesen wäre und dass Gott eben das einfach so gemacht hat, und weil alles schon irgendwo dann vorher bestimmt gewesen wäre, sondern es war die Vorsehung Gottes, und Gott leitet, wie wir dann auch später sehen werden, leitet die Welt beständig durch seine Vorsehung. Und schließlich ist die Welt auch nicht einfach das Ergebnis eines Zufalls, dass es eben einfach mal so passiert ist. Wir glauben, dass Gott ist, dass Gott die Welt erschaffen wollte, dass er eben das nicht einfach so per Zufall mal geschehen lassen hat, sondern dass er das gesteuert hat, dass sein Wille dahinter war. Das heißt, er hat die Welt aus Liebe freiwillig geschaffen, weil er Liebe ist, weil er unendliche Glückseligkeit, das ewige Leben ist und uns daran Anteil geben wollte. Die Heilige Schrift sagt uns das ganz klar. Wir sehen hier nur schon drei Zitate aus der Offenbarung und aus den Psalmen. Gerade die Psalmen betonen das immer und immer wieder, dass Gott der Herr ist, dass Gott alles ins Dasein gerufen hat, dass er das eben aus Liebe, aus Weisheit, aus Güte erschaffen hat.
Gott erschafft aus nichts. Wir glauben, dass Gott zum Erschaffen nichts schon vorher Existierendes und keinerlei Hilfe benötigt. Die Schöpfung ist auch nicht zwangsläufig aus der göttlichen Substanz ausgeflossen. Gott erschafft in Freiheit aus nichts. Falls Gott die Welt aus einem schon vorher existierenden Stoff gezogen hätte, was wäre dann dabei außerordentlich? Wenn man einem menschlichen Handwerker das Material gibt, macht er daraus alles, was er will. Die Macht Gottes hingegen zeigt sich gerade darin, dass er vom Nichts ausgeht, um alles zu machen, was er will.
Gott schafft aus nichts. Das heißt, bevor die Welt war, gab es einfach nichts. Es gab vor der Schöpfung nur Gott. Und sonst eben nichts außer Gott. Und Gott hat alles einerseits ohne Hilfe geschaffen. Also er brauchte da nicht noch irgendwie so einen Knecht oder einen Lehrling oder sonst irgendjemand, der ihm ein bisschen geholfen hätte, denn er ist Gott, er ist allmächtig, er vermag alles. Er hat das auch nicht aus Zwang getan, sondern aus Liebe. Und es war nicht einfach irgendwie ein Ausfluss aus seiner göttlichen Substanz, so wie das notwendig gewesen wäre. Gott schafft wirklich aus nichts. Vorher war nichts und er hat alles ins Dasein gerufen. Darin zeigt sich ja gerade, dass er wirklich Gott ist. Dieses Beispiel, das der heilige Theophil von Antiochien uns gibt, das ist eigentlich sehr eindrücklich. Er sagt, wie wir gehört haben, ja, wenn man einem Handwerker irgendein Material in die Hand gibt, dann ist er auch fähig, etwas zu tun. Aber wenn man einem Handwerker eben nichts gibt, dann kann er nichts. Und es ist nichts Besonderes, wenn man jemandem etwas in die Hand gibt und sagt, mach daraus etwas Schönes. Aber es zeigt sich eben gerade, dass Gott ist, dass er ohne Material, das zur Verfügung gestellt wurde, alles geschaffen hat, dass er eben aus nichts etwas hervorbringt. Das hat bis jetzt noch kein Mensch geschaffen. Es gibt ja, ich bin kein Physiker, aber es gibt ja so einen Energieerhaltungssatz. Das heißt, dass eben auch wenn etwas scheinbar vernichtet wird, es eben nicht vernichtet wird, sondern nur dass alles umgewandelt wird, die Energie umgewandelt wird, aber dass eigentlich alles erhalten bleibt. Mindestens habe ich das so verstanden in der Physik. Und das bedeutet eben, da sieht man wirklich eben, es kann nur Gott gewesen sein, der alles ins Dasein gerufen hat. Ein Mensch oder sonst irgendein Geschöpf wäre dazu nicht fähig gewesen.
Herr Pfarrer Fuchs, in der Katechismus-Sendung ist es auch ein Ziel, dass wir einfach uns das Glaubenswissen ja in dem Sinn erweitern, dass wir auch Rede und Antwort stehen können. Ist vielleicht gerade dieser Punkt, dass Gott aus dem Nichts erschafft, kann das in der Praxis ein wesentlicher Punkt in der Diskussion sein mit jemandem, der in der Esoterik verwurzelt ist, weil in der Esoterik ja, soviel ich weiß, die Meinung vorherrscht, dass einfach alles göttlicher Ausfluss ist und deshalb auch alles göttlich ist.
Ja gut, wie man das den Esoterikern beibringt, das ist wahrscheinlich ein bisschen schwieriger, könnte ich mir vorstellen. Aber sicher ist eben wichtig, dass man ganz klar zwischen Schöpfer und Schöpfung unterscheidet, eben, dass man sich bewusst ist oder dass unser Glaube uns sagt, bevor das Gott alles erschaffen hat, gab es nichts, also wirklich nichts. Es ist vielleicht für uns irgendwie ein bisschen schwer vorstellbar, dass einfach da nur Gott gewesen ist oder so. Als Kind hat man dann auch die Mühe, ja, wo hat er denn gewohnt? Wenn es nichts gab, dann konnte er auch irgendwie nicht da sein oder so. Das ist vor allem für Jüngere natürlich schwierig zum Vorstellen. Aber dass man einfach eben sagt, ja, Gott steht über seinen Werken. Er hat alles aus nichts geschaffen. Er ist der Schöpfer und die Schöpfung ist eben sein Werk, ist nicht er selber. Eben, es ist kein Ausfluss aus der göttlichen Substanz, so dass eben alles Gott wäre, wie wir auch schon vorher mal gesehen haben. Aber eben, wie gesagt, für uns ist das wahrscheinlich noch relativ schnell einmal klar, dass wir das glauben, dass wir das annehmen, dass wir sagen, ja, ist klar, wenn wir an den allmächtigen Gott glauben, der alles geschaffen hat, alles aus nichts geschaffen hat, freiwillig, aus Liebe, aus Güte, sein Leben uns geschenkt hat, seine Güte gezeigt hat, aber wie man dann das Andersgläubigen beibringt.
Ich glaube, es geht jetzt auch nicht so, wie bringe ich es einem anderen bei, aber dass ich mir selber auch bewusst bin, hier besteht eigentlich ein großer Unterschied. Ja. Also, dass ich das selber einfach, dass da die sozusagen ganz andere Denkweise dann besteht.
Ja,
mein, ja, und das, ja?
Ja, es ist natürlich auch eben so, viele von den Esoterikern sehen dann auch eben keinen persönlichen Gott, sondern eben es ist irgendwie Ausfluss alles aus der göttlichen Materie, aus der Gottheit, aber nicht aus Gott als Person. Und wir sind einfach ein Teil, logischerweise dann, in diesem ganzen Getriebe. Und wenn wir sterben, ja, dann sind wir einfach ein bisschen in einer anderen Form, auch weiterhin noch einen Teil davon. Aber diese Vorstellung, dass Gott Person ist, dass er mich ganz persönlich ruft, dass er mich beruft, an seinem innigsten Leben teilzunehmen, das fehlt natürlich völlig, ja.
Also da ist ganz ein anderer Ansatz da.
Ja, wirklich.
Gut, dann machen wir weiter mit Punkt 297. Der Glaube an die Schöpfung aus nichts wird in der Schrift als eine verheißungs- und hoffnungsvolle Wahrheit bezeugt. So ermutigt im zweiten Buch der Makkabäer eine Mutter ihre 7 Söhne zum Martyrium mit den Worten: Ich weiß nicht, wie ihr in meinem Leib entstanden seid, noch habe ich euch Atem und Leben geschenkt. Auch habe ich keinen von euch aus den Grundstoffen zusammengefügt. Nein, der Schöpfer der Welt hat den werdenden Menschen geformt, als er entstand. Er kennt die Entstehung aller Dinge. Er gibt euch gnädig Atem und Leben wieder, weil ihr jetzt um seiner Gesetze willen nicht auf euch achtet. Ich bitte dich, mein Kind, schau dir den Himmel und die Erde an. Sieh alles, was es da gibt, und erkenne, Gott hat das aus dem Nichts erschaffen, und so entstehen auch die Menschen.
Es heißt hier, dass dieser Glaube an die Schöpfung aus dem Nichts eine hoffnungsvolle Wahrheit ist. Warum ist diese Wahrheit hoffnungsvoll? Wir sehen es in diesem Beispiel der Mutter, die ihre 7 Söhne an einem einzigen Tag verliert. Sie sagt praktisch, ja, Gott hat euch das Leben geschenkt durch mich. Ja, wenn Gott euch das irdische Leben geschenkt hat, dann kann er auch euch das ewige Leben, das neue Leben, das noch viel bessere Leben schenken. Das bedeutet eben, wenn Gott fähig war, alles aus dem Nichts zu bilden und auch uns aus der Mitarbeit von unseren Eltern zu bilden, unsere Seele auch aus dem Nichts zu bilden, dann ist er fähig, auch uns nach dem Tod das ewige Leben, das neue Leben zu schenken. Und so wird dann eben auch das zu einer hoffnungsvollen Wahrheit, so wie es eben diese 7 Brüder da in diesem Buch der Makkabäer gehabt haben. Es ist auch sehr schön zu sehen, wie stark diese Mutter war. Sie hat ihre Söhne nicht davon abgebracht, ihr Leben Gott zu schenken, lieber auf das irdische Leben zu verzichten, als auf das ewige Leben. Sie hat ihnen Mut gemacht. Und so ist sie auch diese Frau im Alten Testament ein Bild, ein Vorbild der Mutter Gottes. Die Mutter Gottes macht auch uns Mut, nicht so sehr nur auf das irdische Leben zu schauen, sondern uns eben Mut zu machen, auch loslassen zu können, auch verzichten zu können auf auf Bequemlichkeiten in diesem Leben, um nachher eben für das ewige Leben noch viel mehr zu verdienen, für das ewige Leben noch viel herrlicher dann dieses ewige Leben zu haben. Die Mutter Gottes spornt uns also an, nicht nur auf unser irdisches Leben zu achten, für unseren Leib hier auf Erden zu sorgen, sondern vor allem und noch viel mehr für die Ewigkeit zu sorgen, für das ewige Leben.
Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Fuchs. Die Zeit ist leider schon wieder um. Wir machen dann beim Punkt 298 das nächste Mal weiter. Liebe Zuhörer, für Sie der Hinweis, Sie können diese Sendung gerne noch auf CD bestellen bei unserem CD-Dienst unter der 0700 75 25 75 20. Herr Pfarrer Fuchs, dürfen wir Sie am Ende der Sendung noch um Ihren priesterlichen Segen bitten?
Ja, sicher, sehr gerne. Dass die Mutter Gottes Ihnen allen helfen möge, wirklich das irdische Leben gut zu leben, auf Gott ausgerichtet zu leben, wirklich in dieser Liebe zu Gott, dem Schöpfer, zu leben, damit wir alle dann das ewige Leben in seiner Fülle, in seiner Herrlichkeit im Himmel erben dürfen. Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria und aller Engel und Heiligen, segne, behüte und begleite euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.
Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise Verbreitung finden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Allerdings bedeutet er für uns einen nicht unerheblichen Aufwand. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. In Deutschland können Sie diese bei der Ligabank Regensburg überweisen auf das Konto 7615515. Ich wiederhole, 7615515, Bankleitzahl 750 903 00, 750 903 00. Alle Bankverbindungen können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden, natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter 0700 7525 7525 erfragen. 0700 7525 7525. Von Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 und 13 bis 16 Uhr. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung.